Wir haben uns ja in der Textlesung schon einen Text angeschaut, das ist die Apostelgeschichte. Das ist meiner Meinung nach sicherlich eine der verrücktesten Bibelstellen. Die Apostel, sie stehen vor dem Hohen Rat. Sie haben frei und offen von Jesus Christus und seinem Evangelium erzählt. Ja, sie haben gesagt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und was macht der Hohe Rat? Er berät und er lässt die Apostel schlagen. Was ist die Reaktion von den Aposteln? Sie sind nicht demotiviert, sondern was machen sie? Sie freuen sich. Also es ist eine wirklich verrückte Reaktion. Sie werden geschlagen und wir lesen davon, dass sie Freude haben. Und ja, das ist so erstmal unbegreiflich, aber wie es dazu kommen kann, wie es zu so einer Reaktion auf Verfolgung, auf geschlagen werden kommen kann, das wollen wir uns genau im heutigen Predigttext anschauen. Wir werden unsere Predigtreihe, die wir jetzt hier am Nachmittag schon seit einigen Monaten machen, durch die Seligpreisung Anfang von der Bergpredigt fortsetzen. Und heute kommen wir zu Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Und das wollen wir uns auch gleich anschauen. Schlagt gern eure Bibeln auf. Das ist in den ausliegenden Bibeln, müsste das auf Seite 1059 sein. Wir schauen uns an, Matthäus 5. Also Kapitel 5, das ist die große 5, weil ihr noch nicht so vertraut sein sollt mit der Bibel. Im hinteren Teil, also Matthäus ist das erste Buch im hinteren Teil der Bibel. Und da die große 5 und die kleinen 10, genau. Ich lese Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich lese nochmal. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir wollen uns den Text in drei Abschnitten anschauen und wir als Gemeinde sind davon überzeugt, dass Gottes Wort unfehlbar ist und so wollen wir uns auch in der Struktur von Gottes Wort leiten lassen. Wir werden das einfach Stück für Stück von vorn nach hinten durchgehen. Ich habe die Predigt in drei Abschnitte unterteilt. Ihr könnt das auch hier in dem Gottesdienstplan zu sehen. Der erste Abschnitt ist Freude, passend zu den Wörtern glückselig sind. Der zweite Teil in irdischer Verfolgung, passend zu den Wörtern, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und der dritte Teil wegen ewiger Freude, passend zu den Wörtern, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also zum ersten Abschnitt. Freude zu den Versen oder zu den Wörtern, den ersten beiden Wörtern, glückselig sind. Der Text beginnt mit, ja, glückselig sind. Was ist Glückseligkeit oder was heißt das glückselig? Das ist ja in den ganzen Seligpreisungen geht es immer damit los, aber wir wollen uns das nochmal anschauen. Was heißt das? Auch in anderen Bibeln übersetzt mit selig und das bedeutet einfach eine tiefe innere Freude. Ja, ein tieferes Glück zu verspüren. Und es ist keine kurze, anhaltende Freude, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, dann habe ich Freude, aber wenn ich nur nach Hause fahren muss, dann ist die Freude leider wieder vergangen. Sondern es ist wirklich eine langanhaltende, tiefe Freude, die mir nichts nehmen kann. Und es ist wirklich ein sinnerfülltes Leben zu haben und es ist wirklich ein erstrebenswerter Zustand. Das ist etwas, was ich erreichen möchte, was erstrebenswert ist. Im zweiten Wort heißt es dann sind. Also glückselig sind. Und dieses Wort, das hilft uns, die Seligpreisung richtig einzuordnen. Ja, es heißt nicht, tu das und das, dann wirst du ein glückseliges Leben haben, sondern es ist eine Wesensbeschreibung von den Menschen, die glückselig sind, ja, die ein sinnerfülltes Leben haben. Ja, die Seligpreisung, das ist kein Rezept, tu das und das und das, und dann wirst du ein glückseliges Leben haben, sondern es beschreibt das glückselige Leben, die glückseligen Menschen. Und wer sind nun diese Menschen, die glückselig sind? Das wollen wir uns im zweiten Abschnitt anschauen. Der zweite Abschnitt, also Freude und jetzt in irdischer Verfolgung. Und dazu wollen wir uns die Verse, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, anschauen. Was bedeutet Gerechtigkeit? Ja, Gerechtigkeit, das ist die Art zu leben, die Gott gefällt, ja, die nach Gottes Willen ist, die Gottes Willen entspricht. Und die Menschen werden verfolgt, weil sie genau das tun. weil sie für das eintreten, was Gott gefällt, weil sie nach Gottes Willen leben. Und Verfolgung meint hier wirklich, also krasse Verfolgung, dass den Menschen nach Freiheit, nach ihrem Besitz und sogar nach ihrem Leben getrachtet wird. Und diese Verfolgung, sie kommt nicht nur von außerhalb, sondern sie kommt auch von innerhalb, von Freunden von, oder ehemaligen Freunden, von Familie. Ja, und die Konsequenz, das ist die Isolation, der Freiheitsentzug oder in letzter Instanz auch der Tod. So heißt letztendlich diese Aussage in anderen Worten, ein von Freude erfülltes Leben haben diejenigen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ja, wie wir es auch schon in der Apostelgeschichte gesehen haben, eine wirklich schwer zu verstehende Aussage. Und warum das so ist, also was die Ursache davon ist, das wird uns letztendlich der dritte Teil des Textes, wo es dann mit denn losgeht, verraten. Aber wir wollen uns zunächst einmal das Thema der Verfolgung genauer anschauen. Was sind denn Themen, wo Christen verfolgt werden? Ja, wenn Christen bekennen, dass es nur einen Gott gibt, genau einen, und dass alle anderen Religionen falsch und nutzlos sind, und wenn Christen deshalb auch aufhören, Tradition oder das, was sie davor getan haben oder was die Menschen in ihrem Umfeld tun, wenn sie plötzlich aufhören damit, weil die Bibel ihnen sagt, dass sie das nicht mehr tun sollen. Das sind letztendlich ja die Exklusivität des christlichen Glaubens zu betonen und auch mit allem anderen zu brechen, aber auch andere Sachen oder noch vieles mehr, das daraus letztendlich resultiert, das ist es, wofür Christen oder wofür Geschwister weltweit aufs Härteste verfolgt werden. Aber wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Ja, es gibt vereinzelt sicherlich Verfolgung, zum Beispiel bei Menschen, die aus Familien kommen, die aus anderen Regionen der Welt kommen, die vielleicht anderen Religionen angehören und deren Familien sie jetzt verfolgen, weil sie nicht mehr den anderen Religionen nachfolgen, sondern weil sie jetzt Jesus Christus nachfolgen und sagen, dass das, was sie früher getan haben, was ihre Familie tut, letztendlich falsch ist. Aber, das muss man auch sagen, der Großteil von uns, und da schließe ich mich auch mit ein, kennt keine Verfolgung. Ja, wir kennen vielleicht Verspottung, Ausgrenzung, Nachteile des Glaubens willen auf jeden Fall, aber wirkliche Verfolgung des Glaubens, das kennen die wenigsten von uns. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Liegt das daran, dass wir in einem Land leben, wo einfach nur christliche Werte gelebt werden, wo im Endeffekt wir halt nicht anhecken, weil es keine, weil alle diese Werte teilen? Ich denke, ich habe schon Schmunzel gesehen, nein, das ist sicherlich nicht der Grund. In Deutschland gibt es auch genug Themen, wo wir als Christen anecken, zum Beispiel, um ein paar Sachen zu nennen, wenn wir uns hinstellen und Homosexualität klar als Sünde, als nicht vereinbar mit Gottes Willen benennen, wenn wir sagen, dass die Ehe eine lebenslange Bindung zwischen einem Mann und einer Frau und nichts anderes ist, wenn wir sagen, dass es Mann und Frau und nichts weiter gibt, wenn wir zur Abtreibung eine klare Position haben und sagen, dass das nichts anderes als kaltblütiger Kindermord ist, oder wenn wir zum Beispiel nicht bereit sind, mit einer Notlüge anderen zu helfen, also für diejenigen, vielleicht für die Schüler von euch ein Beispiel, wenn jemand oder wenn ein Klassenkamerad euch fragt, könntest du mal beim Lehrer kurz irgendwas lügen, oder könntest du das und das kurz sagen, damit ich da wieder aus den Klamassen rauskomme, wenn du es nicht machst, dann wirst du auch da merken, wenn du sagst, hey, das mache ich nicht, das möchte Gott nicht, dass du dir da keine Freunde mitmachst. Oder wenn wir sagen, dass es ein richtig und falsch gibt. Also in unserer Gesellschaft muss jede Meinung akzeptiert werden. Alle Religionen, Weltanschauungen sind richtig, solange es halt dir ja, hilft, Erfüllung gibt. Aber wenn wir uns hinstellen und sagen, nein, Jesus Christus sagt ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, und sagen, das hat eine Exklusivität. Wir können andere Religionen nicht für gut heißen. Das kann nicht alles koexistieren. Wenn wir klar Meinungen beziehen, dann werden wir uns damit auch keine Freude machen. Also es gibt genug Themen, für die wir potenziell verfolgt werden könnten. Aber woran liegt es dann, dass wir keine Verfolgung erfahren? Ich habe zwei Punkte. Zum einen, es ist einfach Gnade Gottes. Es ist auch in Deutschland oder war in Deutschland auch nicht immer normal, dass wir uns einfach als Christen in Freiheit versammeln dürfen, dass wir uns auch heute hier versammeln dürfen und den Gottesdienst feiern dürfen, aus Gottes Wort hören und lernen dürfen. Und das ist einfach eine große Freiheit, für die wir Gott auch danken sollten. Denn unsere Geschwister in der ganzen Welt, in der Kirchengeschichte, wurden und werden aufs Härteste verfolgt für den Glauben. Und das ist wirklich eine Ausnahme für uns hier in Deutschland. Auf der anderen Seite aber auch die Menschenfurcht. Ja, anstatt unsere Freiheit, die wir haben, dass wir nicht mit wirklich harten Konsequenzen rechnen müssen, zu nutzen und klar für den Glauben eintreten, haben wir schon Angst vor den kleinen Konsequenzen. Und ist letztendlich die Meinung von Menschen wichtiger als die Meinung von Gott über uns? Und anstatt klar für Gottes Willen einzutreten, schämen wir uns doch immer wieder um unseres Glaubens willen. Und der Text möchte uns da wirklich herausrufen aus dieser Lauheit, und er möchte uns klar ermutigen, uns wirklich klar für Gott, für seinen Willen einzusetzen, klar zu unseren Werten zu stehen, zu Gottes Werten zu stehen. Der Text sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Und ja, wir haben diese Freiheit, wir können Gott loben und danken, wir können sie aber auch noch weiter nutzen. Wie können wir sie nutzen? Wir können sie insbesondere nutzen, indem wir für unsere Geschwister, die verfolgt werden, im Gebet eintreten. Wir wissen über die Kraft von Gebet, aber zeigt sich das wirklich auch in deinem Gebetsleben, wie oft du für deine verfolgten Geschwister eintrittst? Ja, wie regelmäßig betest du für deine verfolgten Geschwister? Und wie können wir praktisch für verfolgte Christen beten? Ja, primär nicht dafür erstmal, dass die Verfolgung aufhört. Wer bin ich, dass ich jetzt sage, okay, betet primär nicht dafür, dass die Verfolgung nicht aufhört. Aber das ist zum einen was man immer wieder, auch wenn man sich damit beschäftigt, zum Beispiel von Open Doors, ein Hilfswerk, das sich für verfolgte Christen einsetzt, diese schreiben immer wieder, hey, betet nicht primär dafür, dass die Verfolgung aufhört. Und wir sehen es ja auch, glückselig sind, heißt es, sondern wir sollten dafür beten, dass sie fest im Glauben stehen, dass sie Freude im Herrn haben und dass sie Zugang haben zu Gottes Wort, dass sie sich versammeln dürfen und dass ihr Zeugnis, dass sie damit Menschen erreichen dürfen. Ja, und es gibt, wie auch gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns über die konkreten Gebetsanliegen von verfolgten Geschwistern informieren können. Ich habe es schon gesagt, bei Open Doors zum Beispiel, da gibt es jeden Monat einen Gebetskalender, kann ich nur empfehlen, wo man wirklich konkrete Gebetsanliegen von verfolgten Geschwistern für jeden Tag bekommt und da einfach auch konkret seine Freiheit, die man hat, hier in Deutschland nutzen kann, um für diese Geschwister im Gebet einzutreten. Und wir wollen aber auch für uns beten, also dass wir letztendlich von diesen Geschwistern lernen können, dass wir uns von ihnen inspirieren lassen, dass ihr Vorbild uns dazu führen kann, dass wir wirklich kompromisslos in der Nachfolge sind. Also nutze deine Freiheit, um für deine Geschwister, die verfolgt werden, ins Gebet zu gehen. Und außerdem darf uns das auch schon in den kleinen Konsequenzen, also wir hatten es davon, zum Beispiel Verspottung, Nachteil, die wir erleiden oder Ausgrenzung, die wir im Leben zu erwarten haben oder auch in der Zukunft erwarten haben, die wir genau erdulden müssen, darf uns das ermutigen, uns wirklich zu freuen. Es darf uns bestätigen, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Die Situation mag überhaupt nicht toll sein, aber der Text sagt uns, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du bist nicht arm dran, sondern du bist glückselig. Und vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, wo du Verfolgung oder nicht Verfolgung, aber Nachteile, Ausgrenzung um des Glaubens willen erfahren musst, dann sei einfach ermutigt, lass dich nicht davon abbringen, sondern sei ermutigt, da wirklich standhaft zu bleiben. Und wie es nun wirklich sein kann, dass wir diese Freude, diese Glückseligkeit in der Verfolgung haben können, woher das kommt, das wollen wir uns jetzt in dem dritten Abschnitt anschauen. Der dritte Abschnitt Also die ersten beiden noch vorweggestellt. Freude in irdischer Verfolgung. Und jetzt der dritte Teil. Wegen ewiger Freude. Und hierzu wollen wir uns die Verse, denn ihrer ist das Reich der Himmel ansehen. Wie schon im zweiten Abschnitt gesagt, das Denn, das wir hier lesen, das zeigt uns, okay, jetzt kommt eine Begründung für das, was zuvor gesagt wurde. Das heißt, ihrer ist das Reich der Himmel, also ihnen gehört das Himmelreich, sie gehören zum Himmelreich. Aber was hat es mit dem Himmelreich auf sich? Ja, primär geht es um die Ewigkeit bei Gott. Aber Jesus sagt uns auch, zum Beispiel in Markus Kapitel 1, Vers 15, das Himmelreich ist nahe. Oder in Lukas Kapitel 17, Vers 21, das Himmelreich ist mitten unter euch. Wir wollen uns jetzt diesen Begriff des Himmelreichs genau anschauen. Trinken wir ganz kurz was. Ein bekannter Theologe hat das Reich Gottes oder das Himmelreich mal definiert als Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Ich wiederhole es nochmal. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Und das ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel zieht. Ja, am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott Himmel und Erde schafft und er schafft auch unsere Vorfahren, Adam und Eva. Ja, und sie leben an Gottes Ort, dem Paradies, und sie leben unter Gottes Herrschaft, sie leben mit Gott gemeinsam unter Gottes Segen. Aber sie rebellierten gegen Gott und seine Herrschaft, und das führte dazu, dass sie das Paradies, Gottes Gegenwart, verlassen mussten. Und auch wir alle Menschen sind dieser Rebellion gefolgt, und das hat die Konsequenz, dass wir von Gott getrennt sind. Also wir sind nicht mehr wir haben keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Und das hat die Konsequenz, dass wir von Gott getrennt sind, nicht mehr an seinem Ort sind. Und dass wir letztendlich, das, was wir verdient haben, ist, dass wir in der Hölle in Ewigkeit für unsere Rebellion gegen Gott bezahlen müssen. Aber, das große Aber, das Evangelium, dabei ist es nicht geblieben. Jesus Christus, Gott selbst, er ist in diese Welt gekommen. Er hat das perfekte Leben im Gehorsam gegenüber Gott gelebt. Und für dieses Leben im perfekten Gehorsam gegenüber Gott hat er nicht nur Freude oder Zumutung oder Ermutigung von seinen Menschen bekommen, sondern die Menschen haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben auch ihn verfolgt und sogar sein eigenes Volk hat ihn verfolgt aufs Härteste. Und das zeigt uns einfach, ja, Jesus ist es ja, der diese Seligpreisung spricht. Er ist kein Theoretiker, der uns sagt, ja, glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, sondern Jesus selbst weiß, was es heißt, verfolgt zu werden, und das aufs Härteste. Und diese Verfolgung bei Jesus, sie hat so weit gegangen, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Also die Verfolgung hat ihm sein Leben gekostet. Und er hat am Kreuz, hat er mit diesem makellosen, im Gehorsam gegenüber Gott gelebten Leben, hat er bezahlt für all die Schuld, für all den Ungehorsam, den die Menschen gegenüber Gott angehäuft haben. Und er ist nicht tot geblieben, er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und er sagt uns, dass jeder, der daran glaubt, dass Jesus perfekt gelebt hat, und gestorben ist und auferstanden ist. Jeder, der sagt, hey, ich lebe ungehorsam gegenüber Gott, aber Jesus hat im perfekten Gehorsam gelebt und hat bezahlt für meine Schuld. Jeder, der daran glaubt, sagt Jesus, der darf in Ewigkeit Gemeinschaft haben. Dem sind seine Sünden vergeben. Der darf sich darauf freuen, dass er in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben darf. Ja, mit Jesus ist das Himmelreich angebrochen. Und die Menschen, die daran glauben, sind Teil des Himmelreichs. Ja, durch Jesu Tod und Auferstehung ist das Himmelreich angebrochen. Es ist so, dass das Himmelreich noch nicht vollkommen entfaltet ist. Daher gibt es noch diese Verfolgung. Ja, vollkommen entfaltet wird es dann, wenn Jesus wiederkommen wird und die Ewigkeit anbricht. dann wird es für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, keine Verfolgung und kein Leid mehr geben. Ja, für die, die Teil des Himmelreichs sind. Und die Bibel sagt uns auch weiterhin, dass diejenigen, die an Jesus glauben, durch den Heiligen Geist verändert werden. Ja, Gottes Geist verändert uns immer mehr, so dass wir so, wie es ihm gefällt, ja nach seinem Willen leben. Und ja, diese Menschen, die durch Gottes Geist verändert werden, sie leben für Gottes Gerechtigkeit. Und das hat auch Auswirkungen darauf, wie die Menschen miteinander umgehen. Und hier in der Gemeinde können wir schon im Umgang, den wir Menschen miteinander haben, live das Himmelreich erleben. Jesus sagt aber auch ganz klar, dass das essentiell ist, der Glaube an ihn. Und wenn du Jesus nicht als deinen Herrn und Retter kennst, dann ist diese ewige Trennung von Gott, dann ist das weiterhin das, was du in der Ewigkeit erleben wirst. Und wenn du das bei dir Fragen auslöst und du dich fragst, was hat es mit Jesus auf sich, da möchte ich einfach ermutigen, komm mit mir nach dem Gottesdienst oder mit irgendjemand anders hier im Raum ins Gespräch und wirklich, ja, lass nicht locker, da nachzufragen, Fragen zu stellen. Ja, es geht im Endeffekt darum, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, die wichtigste Frage, die du in deinem Leben zu klären hast. Also wirklich, geh dem nach. Genau, wir haben über das Himmelreich nachgedacht, aber wie können Menschen jetzt Freude in Verfolgung erleben? Zum einen, sie haben wirklich den Sinn des Lebens erkannt. Also die haben erkannt, dass nur ein Leben für Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Willen, nach seinem Sinn zu leben, ein erfülltes Leben ist. Und sie haben erkannt, dass all das Streben nach Anerkennung, Gesundheit und was auch immer ein sinnverfehltes Leben letztendlich ist, das ihnen keine langfristige Erfüllung geben kann. Ja, sie haben das Streben nach irdischen Schätzen, was uns letztendlich oft zurückhält, klar für Gott einzutreten, das haben sie abgelegt und erkannt, dass nur Jesus letztendlich einen wirklichen Sinn im Leben geben kann. Ja, wir Menschen, wir sind dafür geschaffen, für Gott in Gemeinschaft mit ihm und zu seiner Ehre zu leben. Ja, wir sind für das Reich der Himmel geschaffen, aber wir haben uns durch die Sünde disqualifiziert und durch Jesus können wir wieder Teil des Himmelreichs sein, hier und in alle Ewigkeit. Und zum anderen leben diese Menschen einfach mit einem klaren Fokus auf die Ewigkeit. Ja, wir Menschen oder die Menschen hier in der westlichen Welt, sie wollen alles aus dem Leben herausholen. Sie wollen alles aus dem Hier und Jetzt herausholen. Ja, sie denken, mit dem Tod ist das Leben vorbei. Und deshalb müssen sie natürlich aus dem Hier und Jetzt alles rausholen. Und das würde sogar Sinn machen, wenn das so wäre, wenn mit dem Tod alles vorbei ist. Aber nach dem Tod ist nicht alles vorbei. Nach dem Tod geht es letztendlich erst richtig los. Und sie werden in dem Moment erkennen, dass sie falsch lagen, aber es wird ja nicht zu spät sein. Aber leider ist es so, dass dieses Denken, ich muss aus dem Hier und Jetzt alles rausholen, ich muss Anerkennung haben, ich muss viel Geld haben, dass sich das auch bei uns Christen immer mehr einschleicht, dass wir von unserer Gesellschaft geprägt werden. Und anstatt für Gottes Reich und seinen Willen zu brennen, ja, leben wir auch für den nächsten Urlaub, die nächste Beförderung, das gute Ansehen bei den Mitschülern, bei den Nachbarn, bei den Klassenkameraden, bei den Arbeitskollegen oder wo auch immer. Oder wir leben dafür, dass wir eine lange, gesunde, ohne Geldsorgen Rente führen können. Also es gibt sicherlich viele Sachen, für die wo wir zumindest von unserer Gesellschaft immer wieder dazu verleitet sind, stark auch beeinflusst werden, nicht für Gottes Reich zu leben, sondern einfach für das Hier und Jetzt zu leben. Und das sind per se auch keine schlechten Dinge. Also eine gute Arbeit zu tun, gutes Ansehen in gewisser Weise zu haben, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber die Sachen dürfen nicht unser Leben bestimmen und es darf auch nicht dazu führen, dass wir Sachen tun, die nicht im Einklang mit Gottes Wort sind. Und da einfach die Frage, wie viel Zeit verbringst du damit, dich um das Hier und Jetzt und nicht um das Reich Gottes zu kümmern, wie viel Zeit steckst du in das eine, wie viel Zeit steckst du in das andere. Und da einfach auch ein paar Beispiele, wie das sich in der Praxis zeigen könnte in deinem Leben. Zum einen so die Frage, wie wichtig ist dir der Sonntaggottesdienst? Ist das deine Prio 1? Oder ist es etwas, was halt nicht so wichtig ist und du machst es dann, wenn es halt irgendwie reinpasst, wenn nichts anderes Wichtiges ansteht, wenn das Wetter passt? Oder andere Frage, welche Priorität haben Gottes Wort und das Gebet? Würdest du lieber auf Essen verzichten, wenn du stattdessen Zeit hättest, Gottes Wort zu studieren? Oder ist es einfach was, wo du sagst, ja, quetsche ich halt irgendwie rein, wenn es passt? Oder auch die Frage, wie wichtig ist die Unterstützung der Ortsgemeinde oder auch der weltweiten Gemeinde in deiner Finanzplanung? Oder spielst du zum Beispiel mit dem Gedanken, einen nicht-christlichen Partner zu heiraten? So einfach ein paar Sachen, wo sich das in unserem Alltag zeigt. Es gibt sicherlich noch viele andere Beispiele, die zu nennen wären. Ja, unsere verfolgten Geschwister, die um des Glaubens willen alles verloren haben, ja, sie haben viel mehr begriffen, worauf es letztendlich ankommt. Und sie leben mit einem klaren Blick auf die himmlische Herrlichkeit, die sie in der Ewigkeit erwartet. Ja, sie haben erkannt, dass Jesus viel mehr wert ist als alles andere. Und wir können noch viel von diesen Geschwistern lernen. Wir dürfen aber auch ermutigt sein, dass Gottes Geist in seinen Kindern wirkt und sie verändert und ihn auch immer mehr, sie dann immer mehr dazu auch bringt, dem Ebenbild von Jesus gleichgemacht zu sein. Das war auch bei den Aposteln der Fall. Wir haben das ja in der betrachteten Bibelstelle angeschaut. Sie lebten, also in dieser Geschichte, sie lebten mit einem klaren Fokus für Gott und sein Reich und sie haben sogar Freude gehabt in Verfolgung. Und wenn du dir bei dieser Stelle denkst, wow, krass, aber so bin ich leider nicht, und da schließe ich mich auch mit ein, dann, und das machen wahrscheinlich die meisten hier im Raum, dann sei nicht entmutigt. Auch bei den Aposteln war das nicht so, dass sie immer so unterwegs waren, sondern zum Beispiel Petrus, er hatte Jesus auch dreimal verleugnet am Tag seiner Kreuzigung. Aber Gottes Geist ist es, der damals und auch heute noch Menschen radikal verändert und sie immer mehr in das Ebenbild von Jesus verwandelt. Ja, wir alle würden wohl ein Gebet der Art, Herr Jesus, hilf mir mehr auf dich zu sehen, beten. Aber wärst du auch bereit, das Gebet, um einen Satz zu erweitern, auch wenn das heißt, dass ich alles andere verlieren werde? Ich muss bekennen, dass mir das schwerfällt und ich hoffe einfach, dass mich und auch euch Gottes Wort heute ermutigen durfte, da noch ein klareres Ja zu finden und einfach zu sagen, ja, ich kann das beten, Herr Jesus, hilf mir mehr auf dich zu sehen, auch wenn das heißt, dass du mir andere Sachen nehmen wirst. Ja, jeder von uns hat von Gott ein Leben geschenkt bekommen. Glückselig sind wir, wenn wir es für Gottes Gerechtigkeit leben. Amen.